Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Guten Tag und herzlich willkommen. Das war durchaus eine kleine Überraschung. Das BIP, das Bruttoinlandsprodukt, ist in Deutschland im vierten Quartal leicht gestiegen, so das Statistische Bundesamt in einer ersten Schätzung. Bei einem ersten groben Überschlag zuvor waren die Statistiker lediglich von einer Stagnation im Vergleich zum Vorquartal ausgegangen. Ob dieses kleine Plus um 0,1%, aber immerhin ein Plus, die Stimmung an der Börse beeinflusst hat, mehr dazu gleich. Darüber hinaus stellen wir unter anderem die Jahresbilanz des Softwarekonzerns SAP vor. Wir schauen auf den Arbeitsmarktbericht und wie immer freitags in dieser Sendung haben wir auch heute ein Firmenporträt im Programm und durch die Sendung begleitet Sie Günter Hetzke. Montag ging es in den Keller, Dienstag ab unter die Decke, Mittwoch in den Keller und gestern war die Entwicklung verhalten positiv. Das war zusammengefasst die Entwicklung beim deutschen Aktienindex in dieser Woche. Das waren immer schön abwechselnd Auf und Abs. Und welche Richtung schlägt der DAX bisher heute ein? Mit dieser Frage begrüße ich jetzt Dorothee Holz in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main. Frau Holz, wie sieht es denn aus? Die Zahlen zum Wirtschaftswachstum in Deutschland, haben die für gute Stimmung gesorgt?
Nein, Herr Hetzke, das haben Sie nicht, auch wenn es eine schöne Überraschung ist, dass die deutsche Wirtschaft im Endspurt doch noch ein kleines Plus geschafft hat. Wichtiger ist aber der Blick nach vorn und da sieht es ja richtig trüb aus. Im ersten Quartal dürfte die deutsche Wirtschaft wegen des Lockdowns wieder schrumpfen. Zwischen 2 und 3% Rückgang, so die Schätzungen, und das belastet den DAX, der um 0,8% nachgibt, der DAX bei 13.552 Punkten. Es gab auch heute gewaltige Sprünge und dafür ist auch die Zockerei mit Aktien des US-Videospielehändlers GameStop verantwortlich. GameStop hat hier um die Ecke eine kleine Filiale, die jetzt natürlich geschlossen ist, aber auch in Vor-Corona-Zeiten war die Kundenzahl durchaus überschaubar. Und jetzt ist GameStop in aller Munde, die Aktien im Höhenrausch. Das Ganze kann man wirklich nur noch als Wahnsinn bezeichnen. Auf Jahressicht ging es um über 8.000% nach oben. Das hat nichts mit den tollen Geschäften von GameStop zu tun. Dahinter steckt wohl ein Krieg zwischen jungen, technikaffinen Kleinanlegern und Hedgefonds, die milliardenschwer sind. Einer davon, Melvin Capital, musste inzwischen sogar gerettet werden. Von einem Kampf zwischen David und Goliath ist die Rede. Klingt romantisch, dahinter verbirgt sich aber ganz schön viel Zündstoff. Ich habe vor der Sendung mit Professor Sascha Steffen von der Frankfurt School of Finance gesprochen und habe ihn gefragt, was passiert da gerade?
Ja, im Großen sind zwei Dinge zusammengekommen. Auf der einen Seite kleine Privatanleger, die tatsächlich zocken wollen, die Aktie spannend finden und die Aktienkurssteigerung sehen und einfach hier denken, sie können hier relativ schnell Gewinne machen. Auf der anderen Seite Hedgefonds, die dagegen gewettet haben und sich jetzt nun massiv auch mit neuen Aktien eindecken müssen, um ihre Verkäufe auszugleichen. Und das führt zu diesen riesen Aktiensprüngen.
Die Kleinanleger, meistens jung, männlich, weltweit, sagen, dass sie die großen Zocker an der Wall Street vorführen wollen. Die fühlen sich wie David gegen Goliath, wie Robin Hood. Das klingt sehr romantisch. Ja, wer sitzt denn da am längeren Hebel?
Also hier wird es mehrere Verlierer geben am Ende des Tages. Es werden Hedgefonds sein, die sich so massiv dagegen positioniert haben, weil es einfach bei so einer Aktie mit so viel Privatanlegern nicht möglich ist. Die werden massiv verlieren. Dann werden es die kleinen Anleger sein, die jetzt hier investieren und schon nicht rauskommen rechtzeitig. Dann werden es aber auch andere sein. Ja, weil Hedgefonds müssen, um Verlust auszugleichen, unter Umständen auch andere Wertpapiere verkaufen. Und das führt dann natürlich auch zu Abwärtsspiralen bei anderen Wertpapieren. Das heißt, das betrifft mehr oder weniger uns alle, die wir investieren.
Das hat man ja auch schon gesehen. Die Nasdaq hat diese Woche massive Verluste verbucht deswegen. Und auch die europäischen Märkte sind heute wegen dieses Irrsinns unter Druck. Was passiert denn da gerade? Läuft da was aus dem Ruder? Droht da eine Blase, die das Finanzsystem ins Wanken bringen könnte?
So weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber ich glaube, wir sehen momentan relativ in vielen Wertpapierklassen Blasen. Das ist bei GameStop mit Sicherheit, bei ein paar anderen Werten. Bitcoin ist auch so ein Fall. Hier haben wir natürlich noch ein Zusammenspiel mit den Hedgefonds dazu. Und wie gesagt, das Verkaufen von auch anderen Wertpapieren, um Verluste auszugleichen, führt halt dann zu Spiralen auch und Effekten in anderen Segmenten. Da stellt sich halt die Frage, was lernt man daraus am Ende des Tages?
Also was man daraus lernt, wird sich zeigen. Auf jeden Fall ruft es jetzt die Aufsicht, die Justiz und sogar den US-Kongress auf den Plan. Was ist denn jetzt Gebot der Stunde?
Das Problem, dass partiell nicht nur eine Aktie, sondern auch einen ganzen Markt betrifft, stellt sich schon die Frage, inwieweit muss man hier regulieren? Und wir werden mit Sicherheit regulieren müssen. Aber jetzt ist die wichtigste Aufgabe halt festzustellen, wo sind dementsprechend dann so die Wirkungsketten und welche Regulierung ist tatsächlich notwendig und welche wäre dann nicht zielgerichtet.
Die Handelsplattformen, auf denen sich die jungen Anleger tummeln, Neo-Broker nennen die sich, die mussten zeitweise geschlossen werden, weil sie dem Ansturm nicht mehr standhielten. Ist das jetzt deine Frage, dass möglicherweise in großem Stil solche Handelsplattformen geschlossen werden?
Das kann sein, das ist eine gute Frage. Aber ich glaube, hier ist eher ein Problem auch die Frage, warum machen das die Kleinanleger eigentlich? Ja, und welche Konsequenzen hat das? Das führt dazu, wenn jetzt jemand mit wenig Geld und einem kleinen Einsatz doch 100% Gewinn machen konnte innerhalb von 1-2 Tagen, führt das dazu, dass er das nächste Mal plötzlich viel mehr Geld einsetzt und dann läuft das Ganze aber genau gegen ihn. Ich glaube, hier ist auch viel Aufklärungsbedarf da für Anleger. Aktien investieren, ja. Aber Einzeltitel eigentlich nicht. Das widerspricht eigentlich jeglicher Logik.
Aber die Gier ist auf jeden Fall geweckt. Der Aktienkurs von GameStop ist vorbörslich 150% im Plus. Der Irrsinn geht weiter.
Der Irrsinn scheint weiterzugehen. Die Frage ist, wann die Hedgefonds sich quasi eingedeckt haben damit, beziehungsweise wann auch dann die Kaufwut der einst Privatanleger aufhört. Aber dann wird es genauso schnell rapide bergab gehen. Ja, aber am Ende des Tages wird sich die Aktienkurse auf einem gerechtfertigten Niveau irgendwann einpendeln. Und das wird vielleicht 70-80% niedriger sein, als das jetzt der Fall ist. Das heißt, dementsprechend werden einige Leute auch sehr, sehr viel Geld dabei verlieren.
Ja, viele sehen das Ganze als Spaß an, der aber wohl für viel Unruhe sorgt und möglicherweise dann tatsächlich für viele Verlierer. Das war Sascha Steffen von der Frankfurt School of Finance.
Ja, und soweit eine Einordnung über ein durchaus interessantes Phänomen auf den Finanzmärkten, Kleinanleger gegen Hedgefonds. Heute gab es ja, Frau Holz, viele Daten zum Wirtschaftswachstum, nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Frankreich oder Spanien beispielsweise. Hatten die Folgen für den Euro?
Ja, der Euro reagiert mit leichten Aufschlägen auf die Wirtschaftsdaten, obwohl das Bild gemischt ist. In Frankreich gab es am Jahresende ein dickes Minus, in Spanien ein Plus. Der Euro steigt aber auf $1.2140.
Mhm. Viel Bewegung gab es bei der Digitalwährung Bitcoin, die ja eben auch schon erwähnt wurde. Was ist denn da schon wieder los?
Da mischt Tesla-Chef Elon Musk kräftig mit, sowohl bei den Kurssprüngen von GameStop als auch beim Bitcoin. Musk hat einfach kommentarlos einen Hashtag Bitcoin auf Twitter platziert. Das hat die Kryptowährung um mehrere $1.000 nach oben getrieben, auf rund $38.000. Herr Hetzke, ich glaube, ich spare mir jetzt einfach einen Kommentar.
Was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Da geht es etwas ruhiger zu. Kursverluste gibt es bei deutschen Staatsanleihen. Die Umlaufrendite steigt um 4 Basispunkte auf -0,54%. Gold liegt um $11 zu auf $1.865.
Dann kommen wir noch zum Blick auf Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien. Da hat ja der Autobauer Daimler gestern Abend schon vorab Zahlen zum Geschäftsjahr 2020 vorgelegt. Vorab, weil die Zahlen ja doch durchaus überraschend waren. Machen wir mal eine kurze Pause, Frau Holz, und schauen wir zunächst auf die Mitteilung, zusammengefasst von Silke Hane.
Cash is King. Nach dieser Devise hat Daimler sich zu Beginn der Corona-Pandemie ausgerichtet und wie viele Firmen versucht, massiv sein Geld beisammen zu halten. Dienstreisen, Werbemittel, Messen, das alles konnte Daimler sich sparen. Außerdem wurde Personal abgebaut. Das machte sich bemerkbar. Ebenso half die rasche Erholung des Automarktes, vor allem in China. Daimler hat mehr Gewinn gemacht als erwartet. Die vorläufige Zahl: 6,6 Milliarden Euro vor Steuern und Zinsen. Anfang November hatte Daimler noch ein Ergebnis von 4,3 Milliarden Euro als Prognose ausgegeben. Der Betriebsgewinn liegt 53% über dem Vorjahr, das ein ausgenommen schwaches für Daimler war. Damals hatte vor allem die Transportersparte Geld verbrannt. 2020 konnte sie sich offenbar erholen. Die Tochter, in der Pkw und Vans zusammengefasst sind, trug besonders zum finanziellen Erfolg bei.
Silke Hane und Daimler und diese erste Zahl und damit wieder zurück zu Ihnen, Frau Holz, diese ersten Zahlen, wie reagieren die Anleger darauf?
Ja, in diesem Fall reagieren die Anleger auf die positive Überraschung. Daimler bekommt Applaus an der Börse, die Aktien steigen um 1,5%, daraus spricht natürlich auch viel Erleichterung.
Und noch kurz die Jahresbilanz von SAP, da werden wir gleich noch berichten. Vorab schon mal, wie kommen Rück- und Ausblick bei den Anlegern an?
Vor allem der Ausblick schlecht, das Minus gut 1%. 5%.
Dorothee Holz über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Ja, und wir hatten es ja gerade schon erwähnt, der Softwarekonzern SAP hat heute seine Jahresbilanz vorgelegt. SAP ist gemessen am Börsenwert nicht nur der wertvollste deutsche DAX-Konzern, sondern auch Europas größter Technologiekonzern. Und heute gab es nicht nur den gewohnten Rück- und Ausblick, sondern auch noch eine, aus Sicht von SAP, freudige Nachricht der besonderen Art. Einzelheiten dazu von Mischa Erhardt.
2020 war ein turbulentes Jahr für Europas größten Softwarekonzern. Es kam die Corona-Pandemie, es folgten zwei Prognosesenkungen und dazwischen ging Co-Chefin Jennifer Morgan von Bord. Deswegen dürfte der nun allein amtierende und erst 40 Jahre junge SAP-Chef Christian Klein erleichtert sein, dass gestern der Börsengang der SAP-Tochter Qualtrics in den USA gelungen ist. Volker Schilling vom Vermögensverwalter Greif Capital.
Einmal bekommt man Geld in die Kasse, man will ja damit auch Schulden tilgen. Und nach so einem schwierigen Jahr für SAP ist das erstmal eine gute Nachricht. Allerdings möchte ich auch daran erinnern, dass man seinerzeit Qualtrics für 8 Milliarden gekauft hat. Da ist der Erlös von 2,4 Milliarden jetzt erstmal etwas relativ.
Von den 2,4 Milliarden Dollar, die der Waldorfer Konzern durch den Börsengang einnimmt, fließen Qualtrics selbst 500 Millionen zu. Mit dem übrigen Geld will SAP Schulden senken und mit einer höheren Dividende die Anleger bei der Stange halten. SAP schließlich hat angekündigt, an seiner Online-Marktforschungstochter noch sehr lange die Mehrheit halten zu wollen.
Weil wir glauben, dass Qualtrics ein unheimliches Potenzial hat für starkes weiteres Wachstum in den kommenden Jahren. Auch dadurch, dass sie Partnerschaften mit anderen Technologieunternehmen schließen können, um sich darüber dann nochmal einen größeren adressierbaren Markt zu erschließen.
So Finanzchef Luka Mucic. Damit sollen dann auch die Umsätze des Mutterkonzerns weiter wachsen. Im vergangenen Geschäftsjahr nämlich sind die auch krisenbedingt leicht zurückgegangen. Während es in einigen Bereichen durch den allgemeinen Corona-bedingten Online-Schub gut lief, etwa im Bereich von Software für Online-Shops oder die Organisation von Lieferketten, litten andere Bereiche bei SAP unter Investitionszurückhaltung von Unternehmenskunden, wie beispielsweise Software für das Reisekostenmanagement. Überzeugungsarbeit muss SAP offenbar auch noch leisten, um Kunden von den Cloud-Lösungen zu überzeugen. Volker Schilling.
Der Vorgänger von Herrn Klein hat verpasst, das ganze Thema der Cloud ordentlich, schnell, sauber zu integrieren und auch kräftig auszubauen. Da ist ein großer Nachholbedarf da. Auch Klein hat in seiner letzten Konferenz angekündigt, dass er dort Gas geben will. Rise with SAP heißt die Initiative, in der er das Ganze nochmal stärker anschieben möchte. Das könnte doch ein schönes Schlagwort auch sein für die künftige Entwicklung der Aktie.
Denn die hat in jüngster Vergangenheit einige Rücksetzer verkraften müssen. Helfen schließlich soll SAP und seinen Kunden beim Gang in die Cloud künftig der jüngste SAP-Zukauf, nämlich das Berliner Start-up Signavio. Nach Schätzungen von Bloomberg gibt SAP dafür 1 Milliarde Euro aus.
Wir können damit unseren Kunden eine nahtlose Lösung bieten. Und deswegen bin ich sehr, sehr begeistert davon, dass wir diese Akquisition genau zu diesem Zeitpunkt durchführen. Und natürlich wird sie uns helfen, dann auch nochmal unser Cloud-Geschäft weiter nach vorne zu bringen.
Nach einem guten vierten Quartal schließlich ist Mucic optimistisch, im laufenden ersten Quartal die Talsohle durchquert zu haben. Danach, so rechnen und prognostizieren die Waldorfer optimistisch, soll es wieder aufwärts gehen.
Mischa Erhardt über die Jahresbilanz von SAP. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Januar gestiegen auf jetzt gut 2,9 Millionen. Das teilte heute die Bundesagentur für Arbeit mit und sprach in diesem Zusammenhang von einem robusten Arbeitsmarkt. Was das heißt, mehr dazu von Birgit Habrath.
193.000 mehr Arbeitslose im Januar. Die Quote steigt von zuvor 5,9 auf 6,3%. Und trotzdem ist Detlef Scheele darüber nicht groß beunruhigt.
Das ist eine saisonübliche Größenordnung.
Im Wintermonat Januar weist die Statistik der Nürnberger Behörde in der Regel immer eine höhere Zahl an Arbeitslosen auf. Und dafür gibt es Gründe.
Personen in Außenberufen können im Winter teilweise wetterbedingt nicht arbeiten, auch wenn dieser Effekt langsam nachgelassen hat in den letzten Jahren, weil nicht so häufig entlassen wird, weil man die Leute ja nicht wiederkriegt. Aber der Effekt ist nach wie vor da. Zum Jahresende laufen Arbeitsverträge aus und die Zeit zwischen den Jahren ist nicht gerade die Zeit, in der sowieso massenhaft eingestellt wird. Also insgesamt ist das ein relativ ruhiges Arbeitsmarktgeschehen, bei dem man nicht viel erwarten darf. Das ist der saisonübliche Vorgang.
Nur, dass das Niveau in der Pandemie um die 400.000 höher liegt als zuvor. Corona-bedingte Entlassungen gibt es, doch die meisten Firmen haben laut Bundesagentur im ersten Lockdown schon Kündigungen verschickt. Viele greifen weiterhin auf Kurzarbeit zurück, um Beschäftigte möglichst zu halten. Die werden später gebraucht, wenn die Konjunktur wieder anspringt. Zwei Problembereiche sind es, auf die Scheele besonders hinweist. Das sind einmal die vielen Minijobber, die zurzeit von den Firmen wenig eingesetzt werden. Sie haben aber auch keinen Anspruch auf Kurzarbeit, weil sie nicht in die Arbeitslosenversicherung einzahlen. Und da sind zweitens die Langzeitarbeitslosen. Ihre Zahl dürfte bald schon wieder auf über 1 Million steigen.
Jetzt haben wir die Situation, dass also erstens Menschen ohne Qualifikation mit schlechten Deutschkenntnissen aus Zeitarbeit, aus befristeten Arbeitsverhältnissen zuerst entlassen worden sind. Dass das, was wir erreicht haben auf unter 600.000 in diesen Monaten wie Schnee in der Sonne wegschmilzt, ist schon bitter. Das muss man eindeutig sagen. Und es wird dauern, bis wir das wieder hinkriegen.
Nicht zufrieden ist BA-Chef Scheele auch mit der Suche nach Arbeitskräften. Die Firmen melden weniger Stellen. Wer jetzt keinen Job hat, der muss sich auf langes Suchen gefasst machen. Es sei denn, er ist IT-Kraft oder strebt in einen Pflegeberuf. Und die kommenden Monate?
Jetzt kommt es auf Impfen an. Das ist ein Wettlauf um die Zeit. Und dann muss man ein bisschen optimistisch in die Zukunft gucken und nicht mit falschen Parolen rausgehen.
Damit meint der Chef der Bundesagentur auch Politiker, die das Licht am Ende des Tunnels nicht sehen. Das verunsichere die Wirtschaft und die potenziellen Arbeitgeber.
Birgit Habrath zum Arbeitsmarktbericht Januar 2021. Wir kommen zur Rubrik Firmenporträt. Die Corona-Pandemie hat Gewinner und Verlierer. Und manchmal schaffen es auch potenzielle Corona-Verlierer mit Erfindungsreichtum aus der Corona-Not eine Tugend zu machen. Christian Buttgereit, Korrespondent in Istanbul, hat Beispiele für findige Unternehmer in der Stadt ausgemacht, die sich in der Corona-Krise neue Geschäftsfelder erschlossen haben.
Burak startet seinen lilafarbenen Motorroller. Genauer gesagt gehört er nicht ihm, sondern der Firma Getir. Genauso wie sein Helm und die Jacke. Getir ist ein Lieferdienst, der in Istanbul allgegenwärtig ist und einem inzwischen auch in anderen Städten der Türkei immer häufiger begegnet. Seit Beginn der Corona-Krise und den Ausgangssperren nachts und am Wochenende lassen sich in der Türkei noch mehr Menschen als sonst alles Mögliche liefern. Vom Päckchen Zigaretten bis zum Wocheneinkauf. Das Geschäft der Lieferdienste brummt.
Wir haben jetzt viel mehr zu tun. Wir haben keine Möglichkeit mehr, Pause zu machen. Wir können uns nicht hinsetzen. Vor der Pandemie konnten wir hier sitzen und Tee oder Kaffee trinken. Aber jetzt haben wir keine Zeit mehr dafür.
Sagt der 20-Jährige, der eigentlich studiert. Nun arbeitet er 14 Stunden am Tag, was etwa 60 Fahrten entspricht. Er muss Gas geben, denn Getir verspricht, alles innerhalb von 10 Minuten zu bringen. Gründer von Getir ist der Start-up-Unternehmer Nazım Salur. Er gehört eindeutig zu den Corona-Gewinnern in der Türkei.
Wir werden ins Ausland expandieren, aber auch im Inland unser Geschäft weiter ausbauen. Denn während der Pandemie hat die Bevölkerung verstanden, wie wichtig es ist, Dinge des täglichen Bedarfs schnell und zuverlässig geliefert zu bekommen. Und auch der Wert der Kuriere wurde erkannt. Neben den Mitarbeitern im Gesundheitswesen sind sie es, die täglich eine hohe Opferbereitschaft zeigen.
Ausliefern ist auch für Cem Ekşi zur Überlebensstrategie geworden. Nachdem er jahrelang im Schwarzwald gelernt und gearbeitet hatte, hatte er erst vor rund einem Jahr ein Restaurant in Istanbul eröffnet. Dann kam Corona und es durften keine Gäste mehr kommen. Der junge Koch nahm sein Reservierungsbuch zur Hand, rief die Stammgäste an, darunter viele mit einem deutsch-türkischen Hintergrund, und begann seine Gäste zu Hause mit Gerichten zu beliefern, die nur noch warm gemacht werden müssen und die andere nicht bieten, etwa frischen Spargel.
Jetzt ist es so, dass wir Vorbestellungen annehmen und für die Menschen nach Hause ausliefern. Und wenn wir aber ausliefern, bestellen die Leute nicht für einen Tag, sondern für 3-4 Tage. Das heißt, wir bekochen jetzt nicht nur einen Tisch, sondern einen ganzen Haushalt.
Deshalb verkauft er inzwischen mehr Essen als vor Corona. Renner in der Weihnachtszeit waren Bausätze für Lebkuchenhäuser. Neueste Idee ist ein interaktiver Kochkurs.
Diese kleinen Kisten da, das sind Workshop-Kisten mit Zutaten drin, mit einigen vorgekochten Sachen, mit einigen rohen Produkten. Und dann wird ein Datum festgemacht. Wir liefern die Sets aus an die Menschen zu Hause. Und dann ist halt dann jeder vor seinem PC. und wir machen alle zusammen einen Kochkurs.
Mit all diesen Ideen ist es Jem gelungen, seine Mitarbeiter in Lohn und Brot und seine Gäste bei Laune zu halten. Doch offenbar ist nicht nur gutes Essen ein Bedürfnis in der Krise, sondern auch Abwechslung in den eigenen vier Wänden. Also dort, wo man jetzt mehr Zeit verbringt als sonst. Davon profitiert die Kunstszene.
Seit Corona-Beginn laufen die Geschäfte, wenn man es auf den Punkt bringt, gut. Also wir sind auf jeden Fall die Corona-Gewinner.
Sagt Ferhat Yeter, Geschäftsführer der Istanbuler Galerie Anna Laudel, und spricht von einem regelrechten Boom.
Im Sommer, das war unsere erste Ausstellung nach dem Lockdown. Und da haben die uns wortwörtlich die Galerie gestürmt. Wir mussten teilweise die Menschen auch draußen erstmal warten lassen, bis 20, 30 Minuten. Das war für uns auch eine neue Situation. Und so wurde die Ausstellung, haben wir tatsächlich alles ausverkauft. 175 Kunstwerke.
Und das bei Preisen zwischen 6.000 und 280.000 Euro pro Kunstwerk. Die Galerie hat auch einen Ableger in Düsseldorf. Der muss wegen der deutschen Corona-Regeln allerdings geschlossen bleiben. In Istanbul hingegen können Besucher nach Anmeldung kommen. Das Depot ist voll mit Bildern und Skulpturen, die bereits verkauft sind und auf Auslieferung warten.
Geld ist da. Ich habe auch mit einigen geredet. Viele sind halt nicht verreist. Also viele sind zu Hause geblieben, sind hier geblieben in der Stadt oder im Umfeld der Stadt. Keine teuren Reisen und das wurde dann hier ausgegeben oder woanders.
Ein Teil der Gewinne wurde gespendet. Schließlich gibt es in der Türkei weitaus mehr Menschen, die unter Corona leiden, als diejenigen, die davon profitieren. Trotz guter Geschäfte, auch die türkischen Corona-Profiteure hoffen, dass die Pandemie bald überstanden ist.
Das war die Rubrik Firmenporträt. Und um 13.56 Uhr machen wir weiter mit der Wirtschaftspresseschau. In den Wirtschaftskommentaren geht es um die staatlichen Millionenhilfen für Galeria Karstadt Kaufhof und um die zweite Befragung von Bundesverkehrsminister Scheuer im Mautuntersuchungsausschuss. Der Tagesspiegel aus Berlin ist mit Blick auf Scheuer geradezu fassungslos.
Wenn ein Minister in seiner Amtsausübung massiven Schaden anrichtet, wenn er als Minister das Wohl seiner Partei über das Wohl der Bürger der Bundesrepublik stellt, dann droht ihm in der Bundesdeutschen Gesellschaft des Jahres 2021 gar nichts. Andreas Scheuer ist so ein Fall. Auch das Handelsblatt ist mehr als ungehalten. Der Sumpf stinkt so mächtig, dass sogar Markus Söder im fernen München die Nase rümpft. Wäre die Corona-Krise nicht übers Land gezogen, der CSU-Chef hätte sich längst von Scheuer getrennt. Und auch von Horst Seehofer und Alexander Dobrindt, die einst mit der Ausländermaut gemeinsam in den Wahlkampf zogen. Nicht nur der Steuerzahler und die Unternehmen haben nun den Schaden, auch Söder hat ihn. Doch es ist zu spät, das Kabinett umzubilden. Stattdessen hat Söder versucht, als Kanzlerkandidat im Gespräch eine Stärke der CSU zu suggerieren, die es so im Bund nicht gibt. Nun zum staatlichen Millionenkredit für den Konzern Galeria Karstadt Kaufhof. Die Süddeutsche Zeitung sieht den Fall kritisch. Die Kaufhof- und Karstadt-Häuser sind keineswegs systemrelevant. Es besteht vielmehr die Gefahr, dass gerade die kleineren Einzelhändler, die oft erfolgreicher agieren, deutlich benachteiligt werden und neue Konzepte für die Innenstädte behindert werden. Mit Staatsgeld sollte nicht Überkommenes bewahrt werden. Dazu kommt, der Kaufhauskonzern bekommt massiv Hilfe, alle anderen warten händeringend auf Unterstützung. Das ist nicht nur eine Ungleichbehandlung, sondern auch ein Eingriff in den Wettbewerb. Die fatale Botschaft: Den Großen, die schlecht wirtschaften, wird geholfen, die Kleinen sind auf sich gestellt. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung klingt kaum versöhnlicher. Die Regeln, die Bundeswirtschaftsminister Altmaier für den Wirtschaftsstabilisierungsfonds WSF aufgestellt hatte, erweisen sich jetzt als beliebig dehnbar. Weder gilt die Vorgabe, dass die Unternehmen vor der Krise solide dagestanden haben, noch dass sie eine Fortführungsperspektive aufweisen müssen. Sie müssen bloß groß genug sein und eine zumindest regional beachtenswerte Zahl Arbeitsplätze haben. Dann reicht der Bundesregierung das Prinzip Hoffnung, um Zuschüsse oder schlecht besicherte Darlehen auszureichen. Der Schutz der Steuerzahler spielt hier keine Rolle mehr.
Und da schließt sich der Kreis in der Wirtschaftspresseschau, denn der Steuerzahler und sein Geld spielt ja auch für den Bundesverkehrsminister keine Rolle, mit Blick auf den bedachtsamen Umgang. Gleich folgt Deutschland heute unter anderem mit einem Beitrag über das Polizeiaufgabengesetz im Bundesland Bayern, das aufgeweicht wird. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.